Ja, gucken wir uns die letzten Folien noch an. Also es geht jetzt um dieses Anonymous Memory Mapping, das schon ein paar Mal aufgetaucht ist, das ich Ihnen auch erwähnt hatte, als es um die Aufteilung des Prozessspeichers bei einem Linux-Prozess geht, wo wir uns diese Speicherbereiche angesehen haben. Und das ist das, was auch malloc verwendet, wenn Sie große Speicherbereiche anfordern. Ja. Es wird also nicht der normale Heap verwendet, sondern so ein Anonymous Mapping ist sowas wie ein separater Heap. Ja, Sie machen einfach noch einen und darin können Sie dann den Speicher wieder irgendwie dynamisch verwalten. Und um das Ganze nutzen zu können, wenn Sie das praktisch von Hand machen wollen, ja, also nicht einfach mit malloc einen riesigen Speicherbereich anfordern und darauf vertrauen, dass das die Bibliothek für Sie macht, sondern wenn Sie das aus irgendeinem Grund von Hand machen wollen, dann können Sie ganz normal den mmap-Befehl verwenden. Der setzt ja normalerweise voraus, dass Sie eine geöffnete Datei haben, die Sie dann in den Speicher reinmappen. Aber denselben Befehl können Sie auch für so ein Anonymous Mapping benutzen. Und der Unterschied ist jetzt hier zum einen an der Stelle, wo normalerweise der File-Descriptor angegeben wird, da können Sie irgendeinen Nonsenswert eintragen. Ja, also man schreibt da meistens minus 1 rein, ist aber völlig egal, der Parameter wird ignoriert. Und bei den Optionen müssen Sie dieses Map Anonymous hinzufügen. Ja, das führt dazu, dass also das Ganze nicht mit einer Datei verknüpft ist, sondern einfach so ein Speicherbereich erstellt wird. Und das Map Private sorgt dafür, dass das Ganze in jedem Fall getrennt von irgendwelchen anderen Speicherbereichen ist. Also dass Sie nicht irgendwelche anderen Sachen damit überschreiben. Ja, wenn Sie also in der Form das Ganze aufrufen, der erste Parameter ist eine Wunsch-Anfangsadresse. Da gibt man normalerweise 0 an, auch beim normalen mmap-Aufruf, damit man halt der Speicherverwaltung die Möglichkeit gibt, eine beliebige Startadresse, virtuelle Startadresse festzulegen. Dann sagt man hier 512 Kilobyte zum Beispiel, um die Größe anzugeben. Ja, dann kommen diese Parameter hier. Also zum einen hier oben Protection, Read und Write ist, damit Sie nachher lesen und schreiben dürfen. Alles andere ist relativ sinnlos. Wenn Sie da nur Prot Read reinschreiben, dann können Sie halt nur lesen. Aber da das Ding initialisiert ist mit Nullen, können Sie nicht viel damit anfangen. Also Sie brauchen sie immer beide, Read und Write. Und hier bei den Optionen eben Anonymous und Private. Und ein Offset hat hier natürlich auch keinen Sinn, ja, weil es ja keine Datei gibt, in die irgendwie reingemappt wird. Deswegen hat auch der Offset da keine Bedeutung. Wird auch ignoriert. Und dann kriegen Sie auch wieder einen Pointer zurück, also eine Startadresse für so einen Bereich. Und den können Sie dann verwenden. Ja, das heißt, ab der Startadresse, die Sie da zurückbekommen, haben Sie 512 Kilobyte zur Verfügung und da können Sie machen, was Sie wollen. Da können Sie zum Beispiel eine eigene Implementierung von sowas wie malloc verwenden, die speziell auf diesem Bereich arbeitet. Ja, oder wenn Sie eine eigene malloc-Implementierung schreiben, dann steht halt am Anfang irgendwo so ein mmap-Aufruf, der Ihnen so ein Anonymous Mapping gibt. Und vom Verhalten her ist das dasselbe, als wenn Sie so eine Datei wie Dev0. Ja, Dev0 ist eine Spezialdatei in einem Unix-Dateisystem, die ist unendlich groß und egal, was Sie da rauslesen, da kommen immer Nullen raus. Das könnten Sie auch ganz von Hand mappen. Das würde dann folgendermaßen aussehen, das wäre jetzt über das klassische mmap, wo also ein File-Descriptor benötigt wird. Da würden Sie erst die Datei Dev0 zum Lesen und Schreiben öffnen. Ja, also Dev0 ist so, wenn Sie da was reinschreiben, passiert nichts und wenn Sie was rauslesen, kriegen Sie immer 0 Bytes. Das wird geöffnet, gibt Ihnen einen File-Descriptor zurück und dann würden Sie einen normalen mmap-Aufruf machen, in dem Fall natürlich mit dem File-Descriptor, ja, um eben in diese 0-Datei reinzumappen. Und da würden Sie auch Map Private brauchen, denn das Map Private sorgt dafür, dass in dem Moment, wo Sie zugreifen, schreibend zugreifen, eine Kopie erstellt wird. Ja, das heißt, wenn Sie das erste Mal in den so zur Verfügung gestellten Speicher reinschreiben, dann würde der erkennen, das Ding war private gemappt, dann ziehe ich mir jetzt eine Kopie aus dieser Datei Dev0 und lege die irgendwo im Speicher ab. Ja, und dann kriegen Sie auch einen Speicherbereich, der halt nur Nullen enthält, der also schön vorinitialisiert ist und in dem werden dann die Daten abgelegt, die Sie verwenden. Ja. Das heißt, wenn wir hier jetzt dieselbe Größe haben, hier habe ich jetzt GetPageSize als Größenangabe verwendet, weil ich nur eine Seite haben wollte. Also das wären dann 4 Kilobyte. Hier weiter vorne hatte ich ja extra gesagt, ich will 512 Kilobyte haben. Ja, wenn wir da dieselbe Zahl einsetzen würden, dann wäre das Ergebnis genau das gleiche. Ja. Nur, dass das im Speicher, also in der Speicheraufsicht nicht als Anonymous Mapping auftauchen würde, sondern als Mapping auf diese Datei der Zero. Ja. Das war praktisch der Weg, den man gegangen ist, als man schon eine MMAP-Funktion hatte, als die aber noch keine Anonymous-Mappings unterstützt hat. Und ja, genau. Und die letzte Geschichte, die ich ja angekündigt hatte, war, dass wir noch darüber sprechen, was bei Out of Memory passiert. Also wenn das Betriebssystem praktisch keinen Speicher mehr zur Verfügung stellen kann, wenn Sie mit malloc irgendwo Speicher anfordern oder wenn Sie einen neuen Prozess laden wollen, ja, irgendwas in der Form. Sie können das ausprobieren, indem Sie so ein Nonsensprogramm schreiben, was einfach ständig Speicher anfordert. Ja, hier wird in einer Endlosschleife immer wieder mit malloc ein Megabyte RAM angefordert und das wird auch benutzt. Ja, das ist wichtig, dass Sie den Speicher auch benutzen, weil wenn Sie den nur anfordern, passiert erstmal nichts. Ja, Sie können also relativ lang immer wieder Speicher anfordern, aber wenn Sie das erste Mal darauf zugreifen, dann wird er halt wirklich auch verwendet. Deswegen schreibe ich hier mit Memset in diesen ganzen Speicherbereich überall Einsen rein und zähle hoch, wie viel Megabyte ich schon habe. Ja, und wenn Sie das Programm laufen lassen, dann geht das halt 1 MB, 2 MB, 3 MB und so weiter, schreibt Ihnen das schön hin. Und irgendwann wird es abbrechen, weil halt nicht unendlich viel Speicher zur Verfügung steht. Sie können erstmal den gesamten Hauptspeicher aufbrauchen. Danach wird das System anfangen, Sachen in den Swap-Bereich auf der Festplatte auszulagern, bis der auch komplett gefüllt ist. Und dann bricht das Programm ab. Ja. Und wenn Sie das beobachten im System Log, dann sehen Sie, dass da um den Abbruch herum so eine Meldung auftaucht, Out of Memory, ja, Kill Process 3412, was auch immer das für eine Prozess-ID ist. Und das wird tatsächlich dieses Programm hier sein, weil nämlich das Betriebssystem festgestellt hat, das ist das Programm, was so enorm viel Speicher gefressen hat und es ist am sinnvollsten, das abzubrechen. Und die Frage ist jetzt, wie wird die Auswahl getroffen? Ja? Woran erkennt das Betriebssystem das? Und darum geht es auf den letzten zwei Folien. Also wie wird entschieden, welcher Prozess abgebrochen werden muss? Und da ist es so, das Betriebssystem führt im Hintergrund, während die normale Prozessausführung ja, von den ganzen laufenden Programmen läuft, führt es ständig Statistiken über alle vorhandenen Prozesse und unterstellt unter anderem für jeden Prozess einen Score, der speziell für diesen Out-of-Memory-Killer gedacht ist. Diesen Score kann man sich auch anzeigen. Wenn Sie dieses Nonsensprogramm von der Folie vorher starten, ja, und sich die Prozess-ID anzeigen lassen, dann können Sie in den Eintrag PROC Prozess-ID reingehen in das Verzeichnis und da finden Sie auch eine Datei OOM-Score. Und das ist dieser Out-of-Memory-Score, der praktisch einfach ein Wert ist. Also wenn Sie das ausgeben, dann kriegen Sie hier irgendeine Nonsenszahl, 78.000 noch was. Ja, und wenn Sie das für verschiedene Prozesse angucken, dann sehen Sie, da gibt es kleine und große Zahlen. Und es wird praktisch die Zahl genommen, die die größte ist, wenn der Speicher knapp wird und dann wird der entsprechende Prozess beendet. Ne? Wenn Sie hier schauen für verschiedene Prozesse und sich die, also hier ist einfach eine Schleife in der Shell, die für verschiedene Prozesse diesen OOM-Score ausgibt und das Ganze dann noch sortiert nach Größe. Ja? Und dann sehen Sie, es gibt da Prozesse, die hier irgendwie im Bereich 70.000 liegen. Und Prozesse, die im Bereich 445.000 liegen. Und das ist eben das Kriterium, was nachher entscheidet. Und wie der Score jetzt berechnet wird, das schwankt von einer Linux-Version zur nächsten. Ja, da muss man, wenn man das ganz genau wissen will, muss man sich die Kernelquellen von der Linux-Version, die man verwendet, muss man sich besorgen, muss da reingucken. Da gibt es irgendwo eine Routine, wo das Ganze halt ausgerechnet wird. Und dann stellt man fest, mal sind bestimmte Kriterien da, und werden hinzugezählt und mal nicht. Ja. Also hier ist es zum Beispiel so, es gibt immer einen Startwert, das ist in allen Versionen gleich. Das ist die sogenannte Resident Memory Size. Also tatsächlich der verwendete Hauptspeicher, ja, der wirklich dem Prozess zugeteilt ist. der virtuelle Speicher kann viel größer sein. Also es kann sein, dass Sie mit Malloc irgendwie Speicher angefordert haben, der dann eingetragen wurde als ja, nutzbarer Speicher, der aber tatsächlich nie gemappt wurde auf physischen Speicher. Also die Seitentabelle ist nie angepasst worden, weil Sie noch nie in den Bereich reingeschrieben haben. Deswegen war in dem Testprogramm eben, was das Speicherfüllen ausprobiert, war dieser Memset-Aufruf immer drin, dass wirklich der Speicher einmal geschrieben wird. Weil dann muss er da sein. Ne? Also dieser Wert plus, was Sie an Swap im Auslagerungsbereich auf der Platte verwenden. Ja, das ist praktisch die tatsächlich genutzte Speichermenge, die wird als Startwert genommen. Und dann können verschiedene Sachen noch dazu ergänzt werden. Das, was jetzt hier so grau markiert ist, das war in der Kernel-Version, wo ich mir das angeguckt habe, war es nicht berücksichtigt, aber in einer vorherigen Kernel-Version wurde es berücksichtigt. Und zwar sind die da hingegangen und haben geguckt, was ist mit den Kind-Prozessen. Und die Speichernutzung der Kind-Prozesse haben sie hinzuaddiert. Ja, die Idee ist, dass wenn ich einen Prozess habe, der Kind-Prozesse hat, dass die irgendwie zu dem Prozess dazugehören. Ja, und dass ich praktisch deren Speichernutzung mit auf den großen Prozess draufrechne, weil das dann irgendwie eine Gesamtapplikation bildet. Dann wurden ein paar Sachen berücksichtigt. Wenn ein Prozess zum Beispiel nice ist, dann soll der Score erhöht werden. Ja, und bei langlaufenden Prozessen soll der Score reduziert werden. Also das sind dann so Anpassungen, die praktisch so eine Art Feintuning erlauben. Und genauso gab es dann noch eine sogenannte Capability. Ja, das ist eine Eigenschaft im Linux-System. Sie können Prozessen bestimmte Capabilities geben oder entziehen. Das ist eigentlich aus dem Bereich so Sicherheitsgeschichten, dass man zum Beispiel sagt, ein Prozess, obwohl er mit Root-Rechten läuft, kriegt die Administratorrechte entzogen. Ja, dann kann er nicht mehr viel kaputt machen im System. Und wenn Sie so einen Prozess haben, dann reduzieren Sie das Ganze. Ja, und also da, das ist eben so ein Regelwerk, was ständig in Veränderung ist, weil immer wieder festgestellt wird, okay, so wie wir es gerade verwenden, ist es nicht optimal. Es gibt dann Szenarien, wo der falsche Prozess irgendwie abgebrochen wird. Ja, man hat ja die Hoffnung, dass man irgendwie den Prozess erkennt, der offensichtlich irgendwie defekt ist und wie irre einfach Speicher anfordert und das System zum Stillstand bringt oder droht, das zu tun. Und den will man abbrechen und nicht irgendwas Gutartiges, was eigentlich vernünftig läuft. Und deswegen wird das immer wieder mal ein bisschen angepasst. Ja, wenn Sie das im Detail nachgucken wollen, da gibt es in den Kernel-Quellen diese Datei oomkill.c. Und da steht auch in den Kommentaren dann jeweils drin, warum jetzt irgendwie ein Score hier angepasst wird in einer bestimmten Art oder nicht. Und das Wichtige ist eben, dass diese Score-Berechnung praktisch permanent passiert. Also für die ganzen Prozesse werden die Scores immer wieder aktualisiert. Und weil das so ist, kann in dem Moment, wo das System merkt, jetzt ist der Speicher weg, ja, jetzt ist nicht mehr genug Speicher da, kann sofort eine Entscheidung auf Basis dieser im Voraus berechneten Scores getroffen werden und dann wird der Prozess abgebrochen, ja, der praktisch ausgewählt wird von dem Memory Killer. Und dann kriegen Sie eben diese Meldung, die ich Ihnen hier angezeigt hatte, ja, Out of Memory Kill Process, irgendwas mit irgendeinem Score, der entdeckt wurde. Ja, das war's zum Thema Speicherverwaltung. Das nächste Übungsblatt, was Sie jetzt bearbeiten, hat nur eine komplexe Aufgabe, wo es darum geht, diese Minishell zu erweitern, sodass Sie so eine Pseudo-RAM-Disk da drin haben. Ja, also es ist kein richtiges Dateisystem, was Sie dann dauerhaft verwenden können. Sowas gibt es auch. Also es gibt für Linux auch eine richtige RAM-Disk, die Sie praktisch erzeugen können und irgendwo mounten, also unter einem Verzeichnisnamen einbinden können. Und dann kann man da Sachen reinschreiben und praktisch vom ganzen System aus drauf zugreifen. Das ist jetzt so eine Art Simulation davon. Die funktioniert dann nur innerhalb Ihrer Shell. Aber da können Sie dann auch Dateien in diese RAM-Disk reinkopieren, da erstmal liegen lassen und irgendwann wieder rauskopieren oder drauf zugreifen. Und Sie sollen einfach in den verschiedenen Teilaufgaben diese Geschichte implementieren. Das hat auch was mit dynamischer Speicherverwaltung zu tun und mit dem auch wieder mit Zugriff aufs Dateisystem, dass Sie halt Sachen auslesen und hin und her kopieren müssen. Das ist auch wieder ein relativ langwieriges Ding. Also ich denke, dass sie da mindestens eine Stunde für brauchen. Und da ich mit meiner Einschätzung bis jetzt immer ein bisschen zu kurz war, vielleicht auch noch länger. Deswegen kündige ich jetzt schon mal an, dass wir heute nicht mit einem weiteren Foliensatz anfangen werden. Ja, das heißt, der letzte reguläre Foliensatz 8, damit fangen wir dann morgen früh an. Ich würde es heute so machen, dass ich gucke, wie weit Sie kommen und dann noch die Besprechung von dieser Übungsaufgabe mache. Ja, wenn Sie ausreichend weit gekommen sind, wenn Sie bis Ende des Termins heute auch nicht fertig sind, dann würde auch die Besprechung der Übung erst morgen früh stattfinden. Aber wir fangen auf keinen Fall, also für die, die dann vorzeitig gehen wollen, auf keinen Fall mit dem nächsten Foliensatz heute noch an. Gut. Gibt es noch Fragen? Okay.